Ich danke für die Gelegenheit, hier einige Gedanken vortragen zu können. Wir haben uns ja im Vorfeld nicht abgesprochen hinsichtlich der inhaltlichen Folge dieser Vorträge, aber ich denke, nach dem, was ich heute Morgen gehört habe von Madame Fagot-Lajoux und Herrn Kollegen Bourlet, dass das sehr schön sich ineinander fügt. Insbesondere die Thematik des letzten Vortrags von Herrn Bourlet, in dem auch die Themen individuelle Freiheit und die Anforderungen des Marktes bzw. die Spannungen zwischen der Verwirklichung der Ideen von Public Health und den Anforderungen oder des Marktes besprochen wurden. Ich denke, das leitet sehr schön über zu den Gedanken, die ich heute Ihnen vortragen möchte. Als Historiker erlauben Sie mir ebenfalls noch einmal einen ganz kurzen Rückblick in die Geschichte, und zwar darauf hinzuweisen, dass von den Anfängen der Medizin in Europa, also etwa 5. Jahrhundert vor Christi Geburt bis in das 17. Jahrhundert, wir eine durchgehende Normalität hatten. Es gab wenige gute Ärzte. Diese guten Ärzte konnten sich einige begüterte Patienten leisten. Es gab natürlich auch Ausnahmen, etwa im römischen Heer, dass Ärzte für die Soldaten benötigt wurden, aus gutem Grunde. Es gab viele Kurpfuscher, die ohne staatliche Lizenz, ohne geregelte Ausbildung die allgemeine Bevölkerung bedienten. Es gab keine Krankenhäuser in unserem Sinne und es gab kaum Public Health. Ich will nicht sagen, dass es gar keine Idee von Public Health gab, wenn wir beispielsweise an französische Marktordnungen aus dem 13., 14. Jahrhundert denken, indem wir lesen, dass Fleisch oder Fisch, das bis Freitagabend nicht verkauft wurde, nicht mehr bis Montagmorgen aufgehoben werden durfte, sondern nur noch in Krankenhäuser an die Patienten verkauft werden sollte. Also solche damals fortschrittlichen Ideen von Public Health finden wir schon, aber das ist natürlich überhaupt nicht mit dem vergleichbar, was wir heute unter diesem Begriff verstehen. Und dann änderte sich alles im 18. Jahrhundert. Und aus deutscher Sicht haben wir zwei Namen, zwei Autoren, die gleichsam symbolisch diesen tiefgreifenden Wandel, der sich allerdings, wie wir ja auch schon gehört haben, in kurzer Zeit über ganz Europa ausbreitete, also für Deutschland diese beiden Personen symbolisieren diesen Wandel. Da ist zunächst einmal Johann Peter Süßmilch, der heute noch als der Mentor der medizinischen Statistik anerkannt wird. Der schrieb ein Buch, Die göttliche Ordnung in den Verhältnissen des menschlichen Geschlechts, aus der Geburt, dem Tod und der Fortpflanzung desselben erwiesen. Johann Peter Süßmilch befand sich noch vollkommen im mittelalterlichen, spätmittelalterlichen Weltbild. All diese physiologischen und menschlichen Bedingungen wie Geburt, Tod, Fortpflanzung, also auch Krankheit, führte er auf Gottes Wirken zurück. Und wie gesagt, er ist heute noch der Namensgeber der medizinisch-statistischen Gesellschaft. Er belegte das auch mit Zahlen. Es war also nicht jetzt irgendetwas mystisch-religiöses, unbegründetes, sondern der Mann war intelligent und belegte seine Weltsicht mit statistischen Erhebungen. Und auf der anderen Seite haben wir Johann Peter Frank. Johann Peter Frank steht für das Neue. Johann Peter Frank ist bekannt durch die Veröffentlichung seines Buches System einer medizinischen Polizei, wobei das damalige Wort Polizei eher unserem heutigen Wort Politik entspricht und nicht unserem heutigen Wort der Polizei. Also was er geschrieben hat, war ein erster großer Leitfaden für eine staatliche Gesundheitspolitik. Er war nicht der Einzige, es gab andere in Deutschland, es gab andere in Frankreich, bald auch in England. Diese beiden Personen und insbesondere Johann Peter Frank sind symbolisch also für den Aufbruch in eine neue Zeit. Warum, fragen wir uns als Historiker, gerade im 18. Jahrhundert, warum gerade in Europa, warum hatte Europa hier eine Entwicklung, die nirgendwo sonst, und ich selbst bin ja am Vergleich oder arbeite vergleichend zur chinesischen und europäischen Medizingeschichte. Auch in China gab es eine bereits 1500, 600, 700 Jahre lange Geschichte der Medizin, genauso intelligente Menschen, die genauso viel über Kranksein schrieben und wussten. Warum hat es in China nie diesen Aufbruch gegeben? Also das sind die Fragen, die wir Historiker uns fragen, warum gerade in Europa? In Europa geschah damals etwas Einzigartiges. Es war der Beginn der Herausbildung der Nationalstaaten, die dann natürlich im 19. Jahrhundert einem Höhepunkt zutrieb. Und es war im Beginn dieser Herausbildung der Nationalstaaten die Erkenntnis, dass die Staaten miteinander konkurrieren werden. Und weil sie miteinander konkurrieren, müssen sie stark sein. Und wie macht man einen Staat stark? Dafür waren die Merkantilisten und die Kameralisten, also die damaligen Volkswirtschaftler und politischen Berater der Herrschenden, zuständig. Und sie erkannten, der starke Staat ist ein gesunder Staat. Der starke Staat muss gesund sein, das heißt, seine Bevölkerung muss gesund sein, und zwar von ganz oben bis ganz unten. Warum? Weil die Kraft eines starken Staates in Europa zur Konkurrenz mit den benachbarten Nationalstaaten zum einen auf der Produktionskraft ihrer Fabriken oder, wie man damals sagte, Manufakturen beruht. Also, wie mache ich die Produktionskraft der Fabriken, der Manufakturen möglichst so stark, dass sie auch dem Staat zugutekommt, indem ich ein großes, gesundes Arbeitsheer schaffe. Und genau das war damals der erste Anreiz. Aber das ist ja nicht das Einzige. Die europäischen Staaten mussten Volksheere unterhalten. Je größer, je besser. Je gesünder die jungen Männer, umso stärker, umso größer die Volksheere. Nur so kann man beim Nachbarn einfallen, wenn es mal nötig ist, oder sich verteidigen. Das war der zweite wesentliche Grund, dass die Anregungen von Johann Peter Frank und anderen Gesinnungs- und Zeitgenossen auf einen fruchtbaren Boden fielen. Und dieser Boden war fruchtbar und er führte, um uns jetzt auf Deutschland zu konzentrieren, zur Idee einer Volksgesundheit. Gesundheit wurde definiert nun von staatlicher Seite. Und wir müssen uns erinnern, das waren keine demokratisch legitimierten Gesellschaften oder Herrschenden damals, das waren feudale Herrschaften, das waren Monarchen vielerorts. Gesundheit war für diese Herrschenden Mittel zum Zweck. Gesundheit ist das Mittel, um einen starken Staat in der Konkurrenz mit den Nachbarstaaten zu erzeugen. Und etwas Weiteres für Europa Einmaliges entstand, was Sie auch nicht in den anderen langfristig dokumentierten medikalen Traditionen wie etwa China oder Indien finden. Der Arzt hat in Europa seit dem 18., dann vor allem im 19. und im Beginn 20. Jahrhundert eine einzigartige gesellschaftliche Stellung einnehmen können. Er wurde im Auftrag der Herrschenden, im Auftrag der Mächtigen zum Anwalt der Gesamtbevölkerung. Der Arzt in Europa durfte Fragen stellen, die darf er bis heute stellen, die ein Arzt in China nie stellen dürfte. Und die uns auch erklären, warum in China die öffentliche und die politische Reaktion auf SARS beispielsweise eine ganz andere ist, als wir sie erwarten würden. Bei uns darf der Arzt unbequeme Fragen stellen. Unbequem für die Herrschenden, für die Besitzenden. Er darf sich seit Johann Peter Frank darum kümmern, wie sind die Lebensbedingungen, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie sind die familiären Bedingungen. Und er darf Forderungen stellen, die langfristig dem Staat dienen, aber kurzfristig durchaus die Interessen der Mächtigen, der Besitzenden stören können. Das war die einzigartige Situation, die wir in Europa Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts geschaffen haben. Es war der scheinbare Sieg europäischer Vernunft, scheinbar, weil es nur vorübergehend war. Jeder Staat definierte sich als eine Gesellschaft. Diese Gesellschaft hatte ein Ziel, stark zu sein, ab dem späten 19. Jahrhundert im sogenannten Überlebenskampf der Nationen, der Gesellschaften. Und diesem Ziel der Stärke sollte eine Medizin dienen. Und diese eine Medizin konnte nur die naturwissenschaftliche Medizin sein, konnte nur die Hygiene sein, die auf Mikrobiologie und anderen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauten. Das war die Situation, die im 19. Jahrhundert in der zweiten Hälfte erwuchs, deren Details wir vorhin in wunderbarer Weise für Frankreich und auch für andere europäische Regionen ausgeführt hörten. Dieser scheinbare Sieg der Vernunft, und hier komme ich insbesondere auf Deutschland zu sprechen, hat in Deutschland zu einer Perversion der Volksgesundheit geführt. Die deutsche Version der Sozialhygiene, die dann in Rassenhygiene mündete, die von der Hybris ausging, im Volk einen gesunden Kern identifizieren zu können und diesen gesunden Kern von seinen Schädlingen und Krankheiten befreien zu können, diese Hybris führte zum Missbrauch der Idee der Volksgesundheit und führte zu ihrer, ich will nicht sagen endgültigen, aber weitgehenden Diskreditierung im Nachkriegsdeutschland. Und hier ist auch der Unterschied, wenn wir heute Gäste aus Frankreich und Kollegen hier haben, die mit uns aus Deutschland über dieses Thema sprechen. Wir sprechen über Public Health, aber wir tragen einen ganz unterschiedlichen historischen Tornister. In Frankreich ist Public Health in der Blüte, so wie in anderen europäischen Ländern auch. Und es muss sich, wie ich ausführen werde, aus dieser Blüte gegen die Gefahr, die wir auch vorhin schon hörten, des Aussterbens, des Austrocknens wehren. In Deutschland, insbesondere in Westdeutschland und nach der Wiedervereinigung in Gesamtdeutschland, hat quasi Public Health aus einer Nullsituation einen Uphill-Fight anfangen müssen gegen dieselben Widrigkeiten von individueller Freiheit, von Markt, die wir gehört haben. Sodass wir also zwar in Frankreich und in Deutschland mit ganz ähnlichen Problemen konfrontiert sind, aber aus einer ganz anderen Ausgangslage diesen Konfrontationen begegnen müssen. Was hat sich verändert? Meine Damen und Herren, ich sprach von den Nationalstaaten, die ihre Stärke auf eine Volksarmee, auf eine möglichst große Volksarmee gründen müssen, die natürlich erfordert, dass alle jungen Männer gesund sind und auch, dass alle Frauen gesund sind, nicht nur damit sie in den Manufakturen arbeiten können, sondern dass sie wieder gesunde Buben und Mädchen hervorbringen. Brauchen wir das noch? Meine Damen und Herren, wir brauchen es nicht mehr. Sie alle wissen, wir haben keine Volksheere mehr. Die Wehrpflicht ist auf einige wenige Monate herabgestuft werden. Wir brauchen kleine, weltweit mobile Krisenreaktionskräfte. Die müssen hochtechnisiert sein, die müssen global mobil sein und die schicken wir nach Kosovo, Kongo, Afghanistan, in Nahost und in Horn von Afrika. Das ist das, was wir brauchen. Wir müssen uns nicht mehr gegen Frankreich oder gegen Polen oder gar gegen Österreich verteidigen. Das erscheint uns heute absurd, Gott sei Dank. Und ich hoffe, es wird uns auch mal absurd erscheinen, dass wir unsere Truppen nach Afghanistan schicken. Die neue Situation im 20. Jahrhundert erfordert nicht nur keine Volksheere mehr, sondern auch die Situation der Manufakturen hat sich natürlich geändert. Meine Damen und Herren, 70% aller Waren, die global verschifft werden, werden schon in China produziert. Und wir brauchen keine Vollbeschäftigung mehr, weil wir einfach gar nicht mehr die Arbeitsplätze für die Massen haben. Wir haben eher zu viele als zu wenige gesunde Arbeitskräfte. Und von daher meine These, meine Damen und Herren, der politische Druck auf den Staat, Gesundheit für alle zu garantieren, ist gesunken. Das ist die These und ich denke, sie trifft nicht nur auf Deutschland zu, sie trifft auch auf England, auf Frankreich, vor allem auch auf die USA zu. Und sie hat natürlich aufgrund der unterschiedlichen historischen Ranzen, die wir mit uns tragen und aufgrund unterschiedlicher gesellschaftlicher Bedingungen überall eine etwas andere Ausformung. Was sind bei uns die Indizien? Die Indizien, die jeder kennt, der Rückbau des öffentlichen Gesundheitswesens. Was war in meiner Jugend noch das öffentliche das städtische Gesundheitsamt und der Amtsarzt. Heute ist es herabgestuft worden in der Bundesrepublik Deutschland auf die Verwaltungsebene der Führerscheinzulassungsstelle. Und da finden Sie natürlich keinen Arzt mehr oder kaum noch. Da finden Sie Ökotrophologen, da finden Sie Juristen, da finden Sie Psychologen, also Beliebigkeit. Die Bedeutungslosigkeit der Gesundheitsämter beinhaltet natürlich auch die Übertragung ursprünglich bei diesen Ämtern angesiedelter Funktionen auf die niedergelassenen Ärzte. Impfproblematik ist ein Beispiel. Aber auch die Durchlöcherung der ursprünglich strengen Seuchengesetzgebung. Beispiel ist die Nichtaufnahme von HIV/AIDS in diese Gesetzgebung. Auf diesen Punkt komme ich noch zurück. Und daran schließt sich eine andere These an. Der Kranke gilt zukünftig für die Politik nicht mehr als Belastung, sondern als ökonomisch positive Größe. Gesundheit und Krankheit, habe ich hier geschrieben, sind Geld wert. Warum sollte man sie abschaffen? Vielleicht ist Ihnen die Theorie des russischen Ökonomen Kondratjew bekannt. Der muss man nicht unbedingt zustimmen, aber es ist nur ein Symptom, ein Zeichen für viele ähnliche Zeichen, dass die Gesundheit zunehmend Marktwert bekommt und dass man auch mit der Krankheit ganz gut Geld verdienen kann. Wer wollte also noch die gesamte Bevölkerung gesund wissen? Und das führt, zu einem ganz neuen Stellenwert der Gesundheit in unserer Gesellschaft. In der vergangenen zwei Jahrhunderten war Gesundheit ein Mittel zum Zweck. Der Zweck war der starke Staat. Und dafür brauchen wir eine gesunde Bevölkerung, möglichst 100%. Buben, Mädchen, Männer, Frauen, Mütter, Väter, Arbeiter, Soldaten. Das ist vorbei. Gesundheit ist heute, und das sehen Sie jeden Tag, wenn Sie in die Presse und nach draußen schauen, Selbstzweck. Sie werden aufgefordert, sich selbst um Ihre Gesundheit zu kümmern und ein bisschen was zurückzulegen, wenn Sie eine hochgradige Gesundheit möchten, anzulegen, vorzusorgen. Das sind die Schlagworte der Gegenwart. Einige prominente Zeugen, falls Sie mir nicht unbedingt folgen möchten. Eine bekannte Dame, ehemals Politikerin. Bisher haben wir den Gesundheitssektor eher als Kostenfaktor und damit als Last für die Gesellschaft angesehen. Das gilt ab sofort nicht mehr. Ein schöneres Zitat kann ich Ihnen kaum bieten. Aber man muss ja nicht unbedingt auf Personen schauen. Man kann ganz einfach den Wirtschaftsteil der Zeitungen, der Medien verfolgen. Und da sehen Sie, da ist die Rede von der Jobmaschine Gesundheitswesen. Da lesen wir, dass Philips mehr mit Gesundheit verdient. Und natürlich könnte man, wenn man den Text liest, auch sagen, Philips verdient mehr als Krankheit. Was schließen wir daraus? Kehren wir zurück in die Zeit vor Johann Peter Frank, in die Zeit des 18. Jahrhunderts und früherer Zeiten? Erneut prägt unser öffentliches Gesundheitswesen die individuelle Suche nach Gesundheit. Sie, meine Damen und Herren, werden aufgefordert, von der Politik individuell sich auf den Weg nach Gesundheit zu machen, individuell diesen Weg zu finden und auch zu finanzieren. Und da müssen wir auf die Spielregeln von Public Health zu sprechen können, kommen, die sich geändert haben. Denn es ändert sich ja nicht das Gesundheitswesen als ein isolierter Bestandteil unserer Gesellschaft. Das Gesundheitswesen ist schlicht und einfach ein Gradmesser für allgemeine und tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen insgesamt. Und die Spielregeln der frühen Public Health spiegelten eine Regierungsform wider, die wir heute glücklicherweise, werden die meisten sagen, als überholt betrachten. Eine autoritäre Regierungsform, in der der Staatseingriff selbstverständlich war. Wenn ein Problem kam, Tuberkulose, Grippe oder was auch immer, dann rief der Staat Experten zusammen, die Experten setzten sich zusammen, haben nach der herrschenden Meinung eine Vorgehensweise entwickelt und der Staat hat mit Gesetzen verordnet, zum Beispiel solchen Gesetzgebung, die Durchsetzung dieser Maßregeln garantiert und zu erreichen gesucht. Der starke Staat war der Garant der Ordnung. Entscheidungen ruhten bei Spezialisten im Auftrag des Staates und die Durchsetzung dieses Maßnahmenkatalogs wurde mit Zwang erzielt. Heute sieht es ganz anders aus. Wir sind Demokraten und mit der Demokratie hat der voluntaristische Ansatz den autoritären Ansatz verdrängt. Und der voluntaristische Ansatz ist natürlich wissensbasiert. Das heißt, wir glauben, wenn wir der Bevölkerung, alles mündige Bürger, genügend Wissen vorsetzen, dann wird die Bevölkerung im Eigeninteresse auf der Grundlage dieses Wissens das richtige Verhalten sich schon angewöhnen und dann auch praktizieren. Der einzelne Bürger ist ein selbstverantwortliches Mitglied einer Gesellschaft gleichberechtigter und die Entscheidungen durch das Individuum nicht aufgrund von Zwang, sondern aufgrund von Wissen und Einsicht. Und dieses habe ich eben in der S-Bahn hierher noch eingefügt, weil es so ein schönes Beispiel ist von heute oder gestern. Das Beispiel Fit statt Fett, das durch die Medien geistert. Da ist ein Problem, wir sind zu dick, wir essen zu viel, die Kinderchen bewegen sich zu wenig und da wenden wir natürlich die neuen Spielregeln an. Und natürlich lesen wir in der Presse den Schrei, den Ruf nach den alten Spielregeln. Mehr Zwang, mehr Druck. Aber das funktioniert nicht mehr. Die politische Konsequenz der Einsicht in die Übergewicht und zu wenig Bewegung ist, und das müssen Sie sich überlegen, ein Minister aus der politischen Mitte, eine Ministerin, die sich wahrscheinlich eher etwas links vom Spektrum, Mittelspektrum ansieht, treten gemeinsam vor die Presse und sagen, dieses schlimme Problem werden wir mit Ernährung als Schulfach und mit einigen Aufklärungsproblemen in den Griff bekommen. Meine Damen und Herren, es gibt jahrzehntelange Forschungen zu Adipositas, zu Fettgewicht. Wir wissen ganz genau, wie kompliziert es ist, Menschen von einer Verhaltensweise, die zu Fettleibigkeit und mangelnder Bewegung führt, abzubringen. Und dann so etwas ist eine absolute Missachtung von Public Health Wissen und auch derer, die dieses Wissen tragen in staatlich finanzierten Universitäten. Also der Zwang ist heute nicht mehr in und deswegen kommt es bei uns auch nicht zu einer Ampelkennzeichnung von Lebensmitteln. Ich hatte gesagt, in allen Ländern sind etwas unterschiedliche Bedingungen. In London beispielsweise existiert diese Ampelkennzeichnung. Bei uns ist man da etwas noch zögernd und das wird dann auf den Schutz der Marketinginteressen der Lebensmittelindustrie von einigen Medien hin interpretiert. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist schlicht und einfach, es gibt neue Spielregeln und die sind das Entscheidende. Hier komme ich nochmal auf den Punkt HIV zurück. Auch hier werden ja die neuen Spielregeln angewandt, die individuelle Suche nach Gesundheit, der individuelle Weg zur Gesundheit. Und deswegen ist das Wort freiwillig und individuell so wichtig, dass Sie in der Enquetekommission des 11. Deutschen Bundestages von 1990 finden. Die Entscheidung für oder gegen den Test ist eine individuelle Entscheidung. Das treibt natürlich diejenigen auf die Palme, die sehen, welche Konsequenzen das hat bei verantwortungslosen Trägern des Virus. Und da erheben sich Virologen und Mikrobiologen dagegen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben ein sehr starkes politisches Momentum, das die neuen Spielregeln, den Schutz des Individuums, den Schutz der individuellen Rechte für wichtiger hält als die Ziele der alten solchen Gesetzgebung, nämlich die noch Gesunden vor den schon Infizierten zu schützen. Die individuelle Gesundheit, Suche nach Gesundheit hat uns auch weggeführt von der Monopolbetonung der modernen naturwissenschaftlichen Medizin, die Freiheit, sich ein sogenanntes sanftes Heilen, das häufig gar nicht so sanft ist, zu holen, überall in der Welt seine heilkundlichen Ideen und Praktiken einzusammeln und hier zu bringen, auch wenn sie wissenschaftlich nicht legitimierbar sind. Auch das kann man nur als Teil dieses Ganzen verstehen. Und wenn sogar das Bundesverfassungsgericht bestimmt, dass die Kassen auch für nicht wissenschaftlich legitimierbare Therapien aufkommen müssen, dann sehen Sie, wie hoch das reicht. Und natürlich in diesem Ganzen neuen Umfeld ist die Ärzteschaft nicht mehr unbedingt Anwaltschaft aller. Die Ärzteschaft wird verdrängt aus dem Zentrum des Gesundheitswesens. Alle politischen Parteien sind sich einig, die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen, in die Leitungsmacht unseres Gesundheitswesens zu drängen. Und da bestimmen natürlich wirtschaftliche Ideen und nicht unbedingt diejenigen Ideen, die Gesundheitspolitik und die Realität unseres Systems, die wir vielleicht im akademischen Rahmen für richtig halten. Wenn nun also Gesundheit zur Ware, wenn Gesundheit zum individuellen Selbstzweck wird, wo liegt dann noch die Aufgabe der Politik? Die Aufgabe der Politik, meine Damen und Herren, liegt darin, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Public Health und Individualmedizin mit größtmöglicher Effizienz und Sicherheit praktiziert werden können. Aber die Frage ist natürlich, welchen Anreiz hätte die Politik denn noch in diesen gewandelten Szenarien, diese Aufgabe wahrzunehmen? Ganz wichtig ist, dass alle diejenigen in der Bevölkerung und nicht zuletzt die Akademiker, die sich damit befassen, Druck ausüben, denn erfolgreiche Politik, meine Damen und Herren, hat erfahrungsgemäß keinen eigenen Gestaltungswillen, sondern gestaltet auf Druck der Interessengruppen. Also, wo liegt die Aufgabe der Politik? Natürlich weiterhin in der Lebensmittelgesetzgebung, im Arbeitsschutz, in Verkehrsregeln, im Baurecht, aber auch darin, den akademischen Rahmen zu schaffen, der das für Public Health erforderliche Wissen hervorbringt. Das heißt, wenn wir als Universitätsmenschen, als Akademiker ein Interesse haben, dieses aus unserer Sicht unverzichtbare Wesen Public Health weiterzuentwickeln und in der gesellschaftlichen Anwendung zu fördern, dann müssen wir Druck ausüben auf die Politik, damit sie dieser Forderung entsprechen wird. Wo liegt die Aufgabe der Wissenschaft? In der Identifizierung von Gesundheitsproblemen, die die Gesamtbevölkerung oder deren Teilgruppen betreffen und für die Gesellschaft eine strategische oder moralische Last bedeuten und die Einleitung von Gegenmaßnahmen. Das ist die Aufgabe der Universitäten, der medizinischen Fakultäten hinsichtlich Public Health. Und da müssen wir uns vielleicht doch mal fragen, was verstehen wir denn unter Public Health? Und ich biete hier eine strategische Definition, die soll nicht in Lehrbücher, seine strategische Definition zur Abgrenzung gegenüber der Individualmedizin. Also wir verstehen unter Public Health ja zwei Ebenen. Einmal die Gesundheit einer Bevölkerung oder ihrer Teile, das können Altersgruppen sein, das können Geschlechter sein, das können Wohnraum, das kann Berufsgruppen sein, das können ethnische Gruppen sein. Also die Gesundheit der Bevölkerung oder ihrer Teilgruppen, die durch Maßnahmen gefährdet oder verbessert wird, die nicht primär auf eine individuelle Arzt-Patienten-Beziehung abzielen. Also das ist Public Health wörtlich. Und wir verwenden ja Public Health auch im abgeleiteten Sinn aus den Erfordernissen einer solchen Public Health abgeleiteten wissenschaftlichen Fachgebiete. Public Health, meine Damen und Herren, ist nicht ein Spezialfach von vielen. Public Health steht gleichberechtigt neben der Individualmedizin, das muss man immer wieder betonen, gerade in der Bundesrepublik Deutschland. Und Public Health, meine Damen und Herren, wenn Sie genau hinschauen, und die Experten wissen das natürlich allzu gut, leitet in mancher Hinsicht die Individualmedizin. Aber schauen wir uns die Realität an, wie es in München aussieht, auch wie es hier auf unserem Campus aussieht. Wir haben so viele Institutionen, wir haben so viele Positionen und Fächer, die der Individualmedizin zugeordnet sind, und irgendwo ganz versteckt haben wir dann noch ein Public Health. Aber es ist natürlich sehr schwierig, eine klare Trennung zwischen individueller Medizin und Public Health durchzuführen. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, ist die Pulmologie ein Public Health Fach oder ist es ein Individualfach? Ich war ja bis vor kurzem in München. Da erlebt kein Busfahrer sein Pensionsalter. Oder am Mittleren Ring haben die Kinder einen signifikant höheren Blutgehalt, Bleigehalt im Blut. Ist das Pulmologie oder ist das Public Health? Die Beziehungen sind doch sehr vielfältig zwischen diesen Fächern. Und deswegen muss die Forderung an die Zukunft sehen, dass Individualmedizin mit Public Health gleichberechtigt geht. Es sind ganz unterschiedliche Berufsgruppen, die sich in der Individualmedizin, und ich habe ja hier nur Beispiele aufgeführt, treffen, und andere Berufsgruppen wiederum, die sich in der Public Health treffen. Und der Ökonom, der Chemiker, der Psychologe ist natürlich in einer Public Health School of Public Health und in einem Public Health Umfeld sehr viel gefragter als jetzt vielleicht in einer reinen Individualmedizin. Ich darf also schließen mit den Worten: Public Health und Individualmedizin auch unter den neuen Spielregeln, auch in der heutigen Zeit, deren Besonderheiten ich versucht habe aufzuziehen, müssen eine sinnvolle Partnerschaft eingehen, sind notwendige Ergänzung. Und hier liegt eine Verantwortung, aber auch eine Chance für unsere Universitäten. Ich danke Ihnen. Applaus